Hi Axel.
Hi Timo.
Wie war dein Wochenende?
Mein Wochenende war aufregend und interessant. Ich war auf der Hochzeit von meinem Neffen und ich war auf dem Geburtstag von meinem Sohn vorher. Also das war wirklich so Feierwochenende. Viel essen, viel trinken, wenig schlafen. Aber gut.
Das heißt, die Generationen kamen zusammen. Das passt ja super zu unserem Thema heute.
Ja, das stimmt. Das ist meine Enkelkinder waren da, Großmütter waren da und mein Vater ist ja auch, der ist Urgroßvater. Der ist jetzt fast 90, der war auch da. Also es waren so 6 Generationen waren da.
Du überblickst ja viele Generationen in deiner Familie. Bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Meine Großeltern sind früh gestorben. Also wir haben, glaube ich, immer so 2 Generationen, die gerade leben. Bei dir sind es deutlich mehr. Deshalb finde ich es eigentlich mal spannend, wenn wir jetzt in das Thema transgenerationale Prägungen, transgenerationales Trauma, wie prägen uns die vorangegangenen Generationen und wie prägen wir die Generationen, die nach uns kommen, einsteigen. Was ist denn so dein Berührungspunkt zu diesem Thema transgenerationalem Trauma?
Ich fange vielleicht mit der Geschichte von meiner Großmutter an. Meine Großmutter war Schneidermeisterin im Krieg und hat so Haute Couture-Mode gemacht für Schauspieler bei einem jüdischen Modeunternehmer. Und die hat sehr früh erkannt, dass das Dritte Reich sehr ungünstig für ihn verlaufen wird. Und meine Oma das Angebot gemacht, dass er in die USA geht und das Unternehmen mit ihr zusammen neu aufbaut. Und ihr Sohn kann mitkommen. Meine Oma hat es damals abgelehnt, weil sie ihre Schwestern, ihre Familie nicht alleine lassen wollte und ihre Mutter und ist nicht in die USA gegangen, sondern hat den kompletten Krieg in Berlin erlebt mit all den Folgen und hat beruflich nie mehr die Stellung erreicht, die sie mal hatte. Zwei Generationen später, nach dem Abitur, das war, ich glaube 1978 oder 79, bin ich auch in die USA gegangen, wollte dort eigentlich in Kalifornien an der Irvine University, wollte ich studieren und habe das nicht gemacht, sondern nachdem sich meine Eltern getrennt haben, habe ich mich 15 Jahre lang um meine psychisch kranke Mutter gekümmert. Und sowohl meine Oma hat ein Leben, was möglich gewesen wäre, nicht gelebt und ich auch. Und ich habe das erst sehr viel später gelernt, dass es tatsächlich diese Parallele gibt, dass es nämlich diesen Satz gibt in unserer Familie, kümmere dich um die Familie und bleib der Familie treu und geh nicht deinen eigenen Weg, sondern verleugne dich eher selbst. Und meine Oma hat es gelebt und ich auch. Und das würde ich schon sehr wohl unter transgenerationalem Trauma subsumieren.
Das heißt im Prinzip Muster, die eine Generation geprägt haben, mehrere Generationen geprägt haben und sich dann wiederholen.
Ja.
Und hast du das irgendwann, kam dieser Punkt, wo du es erkannt hast und gesagt hast, das will ich durchbrechen?
Ja, dieser Punkt kam. Der kam sozusagen in unterschiedlichen Lebensphasen auf verschiedene Art und Weise. Ich bin ja nicht nur in einem Familiensystem groß geworden, sondern ich bin ja auch in einem Kirchensystem groß geworden. Da waren meine Eltern schon drin und meine Großeltern. Und da habe ich rebelliert und bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht mein Ding. Und das, was die mir da erzählen, das stimmt auch nicht. Also da habe ich diese Muster schon durchbrochen. Und das Interessante ist, ich durchbreche sie heute wieder. Also sozusagen im fortgeschrittenen Alter habe ich die Möglichkeit, nach Afrika zu gehen, nach Nairobi, um dort Traumaarbeit zu leisten, ein Trauma-Institut aufzubauen. Und diesmal werde ich es machen. Ich werde sozusagen nicht hierbleiben, um jetzt Opa zu sein und mich primär um meine Enkel zu kümmern, sondern das, was ich damals nicht gemacht habe als junger Mann, werde ich jetzt sozusagen im höheren Alter, werde ich es tun. Ich werde gehen und das, wo mein Herz mich hinruft, dem folgen.
Hast du dazu die Auseinandersetzung gebraucht? Also, dass du sagst, du hast dir das angeschaut, was da so transgenerational an Trauma vorhanden ist, um diesen neuen Weg einschlagen zu können?
Ich habe ja vorhin so erzählt, das Muster in unserer Familie ist, bleib uns treu und verleugne dich selbst. Und das ist wirklich so dieses transgenerationale Muster, um Zugehörigkeit zum Familiensystem aufrechtzuerhalten. Und das hat lange Zeit gedauert, nicht so sehr, bis ich es erkannt habe, sondern bis ich bemerkt habe, wie subtil sich das sozusagen immer wieder wiederholt. Das ist klar, das war am Anfang war es meine Herkunftsfamilie, dann später meine eigene Familie mit meinen eigenen Kindern, wo ich damals auch schon ins Ausland gehen wollte und aber meine damalige Frau gesagt hat, nein, ich bin hier bodenständig, wir bleiben mit den Kindern hier und da bin ich wieder da geblieben. Oder ein anderes Beispiel, ich wollte noch den Motorradführerschein machen und der Bruder meiner Frau war ums Leben gekommen bei einem Unfall, Autounfall. Und meine Frau hatte solche Ängste, dass wenn ich einen Motorradführerschein mache, dass mir vielleicht sowas Ähnliches passiert. Und ihr zuliebe habe ich den Motorradführerschein nicht gemacht. Also auch da wieder sozusagen dieses mach nicht dein Ding, sondern nimm Rücksicht aufs Familiensystem. Und jetzt war so diese, ich bin ja jetzt selber Opa von drei Enkeltöchtern. Und jetzt ist eigentlich wieder so dieser Ruf ins Familiensystem, aber jetzt aus der Großvaterrolle. Wird sich nicht mehr drum kümmern, die Jüngeren unterstützen. Und da habe ich gemerkt, so wie subtil sich das wiederholt und reinszeniert. Und dass da ich sozusagen jedes Mal einen neuen Anlauf machen muss, um das zu durchbrechen und nicht wieder in die gleiche Falle hineinzutappen, weil die Falle sieht nie gleich aus. Das Muster inszeniert sich immer wieder anders und das ist sozusagen das, es ist wirklich teilweise so das Perfide daran, dass du es nicht auf Anhieb erkennst, obwohl es dasselbe ist, aber diesmal sieht es ganz anders aus.
Das kenne ich tatsächlich auch, also spannend. Ich habe so ein bisschen mitreflektiert auch, was bei mir auch transgenerational Muster sind, Traumata, die sich übertragen haben. Vor einigen Jahren habe ich mal dran gearbeitet und dann kam eben das Thema meine Existenzängste und gleichzeitig so ein fehlendes Gefühl von Heimatbezug zu einer Region beispielsweise, in der ich aufgewachsen bin. Und tatsächlich, ich hatte es ja irgendwie lang biografisch angeschaut und biografisch bin ich kein Deut weitergekommen. Ich hatte nie einen Existenzverlust erlebt, so in meiner eigenen Geschichte, im Sinne von, dass jetzt die Familie kurz davor war, auf der Straße zu landen oder Haus zu verlieren. Und erst so dieses Verständnis des Transgenerationalen hat mir dann geholfen, zurückzuschauen. Und ich bin damals einmal auf meinen Vater zu, auf meine Mutter aber auch, und habe gefragt, was ist denn so mit den vorangegangenen Generationen passiert, und habe dann eben erfahren, also erstmal so von mütterlicherseits, also Großelterngeneration, väterlich wie mütterlich wiederum, musste flüchten nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, sie waren im Sudetenland, hatten dort über Generationen Höfe aufgebaut, haben dort gelebt, dann im ehemaligen, also Deutschland war ja auch Region, die heute Polen ist, und dann nach dem Weltkrieg mussten die eben alles von heute auf morgen hinter sich lassen, flüchten, über Generationen aufgebaute Höfe, Orte von heute auf morgen mit einem Koffer verlassen und sind dann durch Deutschland geirrt. Und da habe ich dann das erste Mal so den Bezug auch zu meiner eigenen Körpersensation von Existenzangst dann Verständnis erzeugen können, warum das in mir noch so aktiv ist, warum es mir so schwer fällt, mich an einem Ort wirklich zu Hause zu fühlen oder ein Heimatsgefühl aufzubauen. Wahrscheinlich, weil da auch eben viel Angst steckt. Das war so die eine Komponente. Die andere Komponente, die aus diesem Trauma und möglicherweise auch anderen Generationen Traumata entstanden war, ist, geh nicht deinen Weg, sondern geh den Weg, der Existenz sichert. Also mach einen sicheren Job. Es ist völlig egal, ob dir das gefällt. Es ist völlig egal, ob du dabei eine Zufriedenheit findest. Ein Job, eine Berufung muss nicht erfüllend sein, sondern Hauptsache, sie sichert dein Überleben. Und ich habe das einmal mütterlicherseits stark erlebt. Ja, da war auch immer, mach was Sicheres. Ich bin wirklich tatsächlich eigentlich wollte ich Richtung Traumaarbeit, Richtung Psychotherapie gehen und habe mit meiner Mutter geredet und so, ja, aber Pflege, das ist so sicher, da wirst du immer einen Job haben Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich nach Hamburg, also einmal durch Deutschland gefahren bin, auf einen Job in der Asklepios-Klinik beworben habe und dort ein Vorstellungsgespräch hatte. Und ich überhaupt nicht wusste, was ich da sollte. Und ich saß da drin und dachte, was mache ich hier eigentlich? Habe dann den Job bekommen, aber war dann, hat sich doch eine andere Möglichkeit aufgetan, habe ich BWL studiert. Saß ich im BWL-Studium, dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Was hat denn das damit zu tun, was ich eigentlich möchte? Und ich habe zum Glück diese Kurve bekommen. Ich habe die Kurve bekommen, wo ich irgendwann erkannt habe, ich wiederhole hier ein altes Muster. Und das kannte ich eben so mütterlicherseits. Väterlicherseits kannte ich dann eben das schon über die Vätergeneration. Also mein Vater hat viel Abwertung erfahren von seinem Vater. Der wollte immer, dass er Anwalt wird hat Jura studiert, dann hat es für seinen Vater getan, hat es irgendwann abgebrochen, ist dann von einem Job zum anderen, wusste nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll, hatte dann Phasen der Arbeitslosigkeit, hat auch nie so seine Berufung gefunden. Ich hatte dann sozusagen mit meinem Vater das Glück, dass er mich nicht abgewertet hat oder gesagt hat, mach das und das, das hat Status, sondern schon immer mir sehr zugesprochen hat, wenn ich von mir selber kam. Aber es war auch nicht so dieses, hey, ich fordere dich jetzt mal, komm, ich nehme dich mit an die Hand und wir schauen mal, was dein Weg ins Leben ist. Und da musste ich wirklich viel an mir arbeiten, um diese Kurve zu kriegen, sozusagen in meine Berufung. Und dann, und du hast es so schön gesagt, dann diese Muster, wie sie latent in neuer Form wiederkommen, dann zu sehen, auch auf dem Weg in meine Berufung, diese Existenzängste beispielsweise mich wieder unglaublich in Stress, in Hamsterräder und in gewisse Muster wieder gebracht haben, auch innerhalb meiner Berufung und so auch teilweise viel Erschöpfung und viel auch wieder Demotivation tatsächlich reingezogen haben und auch da wieder zu erkennen, stopp, ich wiederhole hier was schon auf meinem Weg. Und das finde ich schon unglaublich spannend, wie stark diese Prägungen sind, die uns die Generationen so mitgeben.
Es gab einen französischen Arzt, Psychotherapeuten und Philosophen, der hat, glaube ich, schon 1889 hat ja schon gesagt, ein Trauma, was nicht integriert wird, muss wiederholt werden. Pierre-Félix Janet hieß der, und der hat es gesagt. Und ich glaube, wir wären schon viel weiter gewesen, wenn wir dieser Linie damals gefolgt wären. Aber Freud hat sich sozusagen durchgesetzt mit seinem Verständnis von Psychotherapie. Das Interessante, was ich finde, ist, dass gerade wir in Deutschland, wir haben ja diese Generation, die zwei Weltkriege erlebt haben. Also meine Urgroßeltern, die haben tatsächlich zwei Weltkriege erlebt mit diesen Verlusterfahrungen. Meine Großeltern mütterlicherseits waren auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, so als Betriebsleiter, und konnten dann aber nicht mehr davon leben, sind dann nach Berlin gegangen. Und dann kam der Erste Weltkrieg, und der damalige Kaiser hat eine Kriegsanleihe aufgelegt. Und der Werbeslogan war damals Gold für Eisen. Also dass die Leute ihre Goldmark dafür geben, dass Kanonen gebaut werden können. Und diese Kriegsanleihe war eben verzinst, und die Hoffnung war, dass die Leute mehr Geld kriegen, als sie reingezahlt haben. Unglücklicherweise ging der Krieg damals verloren. Und damit waren auch diese Kriegsanleihen nicht mehr wert. Und meine Urgroßeltern hatten 20.000 Goldmark gegeben. Und eigentlich war dieses Geld dafür bestimmt, in Berlin, also so am Stadtrand, ein bestimmtes Grundstück mit einem Haus darauf zu kaufen. Und sie wussten schon genau, welches das war, haben dann diese Kriegsanleihe gekauft, das ganze Geld verloren. Und diese Verlustangst zieht sich jetzt wirklich durch unser Familiensystem über die Generationen hinweg. Es gibt immer so diese Sehnsucht nach einem Platz, einen eigenen Platz zu haben, der uns gehört. Und gleichzeitig wiederholt sich so dieses, und es reicht nicht. Meine Eltern hatten die Möglichkeit, ein Grundstück zu kaufen am Wannsee, und denen haben noch 20.000 Mark damals gefehlt. Und die Freunde, die sie angefragt haben, haben ihnen das nicht geliehen. Und dann ist es An 20.000 Mark ist es damals gescheitert. Das war in den 60er Jahren. Und das ist ein Grundstück, das ist heute Millionen wert. Und, so, das, und das ist total spannend, wie sich diese Verlusterfahrungen durchziehen. Und dieses, und da gibt es wirklich so ein Thema in meinem Familiensystem. Kann Geld, kann Besitz, kann das bei uns bleiben? Oder geht es immer wieder verloren? Und ich kann mich erinnern, ich habe ja schon sehr früh relativ viel Geld verdient, aber ich habe es auch gut wieder ausgegeben. Also etwas, sich etwas anzusparen, etwas aufzubauen, etwas Eigenes zu besitzen, ist in unserer Familie, in unserem Familiensystem, ist das wirklich nicht geglückt, wenn ich mir das so anschaue. Und das ist so diese, bei uns ist wirklich diese Verlusterfahrung einerseits und es ist dieses, und ich bin nicht meinen Weg gegangen, was ich erzählt habe von meiner Oma und auch von mir. Und ich sehe das bis zu meiner Nichte, die war jetzt 7 Jahre in Korea und die hat auch in Korea studiert und da gearbeitet. Und die musste so weit weggehen, um sozusagen sich selber zu finden und rauszufinden, was sie eigentlich will. Und kommt jetzt sozusagen wieder, nachdem sie um die halbe Welt gereist ist, kommt jetzt wieder zurück, um rauszufinden, ja, und was ist eigentlich hier mein Weg, den ich gehen will?
Es ist, ich finde es faszinierend bei transgenerationalem Trauma. Du hast gerade von dieser Reinszenierung gesprochen, das heißt, wie sich es über Generationen reinszeniert, aber dann häufig sozusagen gleiches Muster, andere Auswirkungen oder andere Sichtbarkeit. Ja, also beispielsweise Workaholic, suchtkranker Vater, Alkoholiker, Sohn in der nächsten Generation, gleiches Muster in einer anderen Auswirkung oder Ausprägung, aber es wiederholt sich sozusagen, solange das nicht durchbrochen wird. Ich habe also tatsächlich vielleicht noch ein Beispiel auch von mir, was ich unglaublich prägend fand, was auch dieses transgenerationale Trauma gezeigt hat. Du hast von den Weltkriegen gesprochen und bei mir war es auch so, dass von mütterlicherseits mein Großvater war im Krieg, war an der russischen Front, hat dann Lungensteckschuss wurde durch einen Lungensteckschuss verletzt und hat dadurch den Krieg überlebt. Und es war so, dass ja meine Mutter an Krebs erkrankt ist und das hat dazu geführt, dass sie praktisch ihr Bein bis oben hin zum Becken amputiert werden musste. Und der erste Gedanke, hat sie mir erzählt, wo sie aufgewacht ist aus der Narkose und gesehen hat, mir fehlt ein Bein, war, wie kann ich jetzt hamstern gehen?
Wow, also, Wahnsinn.
Ja. Ja, wie kann ich jetzt meine Familie versorgen, wenn wir hier einen Krieg haben? Das war der erste Gedanke, nachdem sie aufgewacht ist. So hat sie es mir erzählt, weil wir auch, sie hat da sehr offenen Bezug auch zum Thema transgenerationalen Trauma. Und da ist mir so bewusst geworden, wie prägend das ist. Und ich glaube, wir werden ja auch nochmal da reingehen, wie wird das möglicherweise übertragen, so ein transgenerationales Trauma. Das zeigt mir so, ja, es gibt die Körpersensation, also ein Gefühl, das mit transgenerationalem Trauma einhergeht. Aber das war ja ein klarer, bewusster, kognitiver, also nicht bewusst, vielleicht unbewusst, aber ein kognitiver Gedanke, der damit ins Feld kam, wo ich sage so, wow. Ja, also möglicherweise hat sie darüber auch mit ihrem Großvater mal gesprochen, obwohl der eher ruhig war, was das Thema anging, also die Silent Generation, die das erlebt hat und nicht viel drüber gesprochen hat. Aber das hat mir nochmal sehr eindrücklich gezeigt, wie transgenerationales Trauma wirken kann.
Und es ist spannend, dass du nochmal sozusagen diese Suchtkomponente reinbringst. Die Sucht ist ja oft eine Bewältigungsstrategie für Trauma. Wir haben in unserem Familiensystem, wir haben viele Verlusterfahrungen, das heißt, wo Menschen gestorben sind und um mit diesem Schmerz umzugehen, war in der Eltern- und Urgroßelterngeneration Alkoholismus, war weit verbreitet. Und ich habe meinen Vater auch noch erlebt, sozusagen, der hat regelmäßig, jeden Abend hat er wirklich mindestens eine Flasche Wein getrunken. Und das hat er, ich glaube, der hat das über 30 Jahre oder so gemacht. Heute nicht mehr, aber damals schon. Und ich habe gesagt, ich werde nicht anfangen zu trinken. Aber ich habe zwei andere Sachen gemacht. Ich glaube, ich habe exzessiv gearbeitet und ich habe gut und viel gegessen. Als ich jünger war, war das kein Problem, hatte ich einen hohen Grundumsatz. Als ich älter wurde, hat sich das geändert. Und sozusagen auch, wie diese Sucht sich anders reinszeniert und das, was du von deiner Mutter sagst, erzählst und mit diesem Hamstern. Bei mir war es wirklich Arbeiten. Und ich war so Mitte 30, ich war Betriebsratsvorsitzender, Aufsichtsrat und selbstständiger Berater und hatte Büros in Stuttgart, in Frankfurt und in Berlin und war so 6 von 7 Tagen unterwegs und stehe eines Tages am Flughafen und auf einmal habe ich wie so einen heißen Stich im linken Arm, der hochzieht und ich weiß nicht, ich dachte, oh, ist aber ein bisschen früh für einen Herzinfarkt. Die Frau am Schalter sagt zu mir, Sie sind so blass, geht's Ihnen nicht gut? Ja, nee, mir geht's nicht gut. Haben Sie mich in Berlin sofort in die Flughafenklinik untersucht und ob es ein Herzinfarkt ist oder nicht? Und mein erster Gedanke war, als ich auf dem Ding lag, auf der Liege und die mich untersucht haben, war mein erster Gedanke, hoffentlich hat der Flug Verspätung, dass ich noch mit auf die Maschine komme. Und das war so krank. Es war zum Glück nur ein Schwächeanfall. Die Maschine hatte wirklich Verspätung. Und ich kam dann, habe die auch noch genommen und bin am nächsten Tag zum Arzt gegangen. Und der hat mich dann schon vielleicht verrückt erklärt und gesagt, dass ich doch meinen Lebenswandel ändern sollte in Zukunft. Aber das war genauso ein bisschen ähnlich wie dieses Hamstern mit deiner Mutter. Also, Wahnsinn. Diese Geschichten, also wenn ich das auch nochmal mich selber so dran erinnere, bescheuert, total bescheuert.
Ja, und ich glaube, das ist keine Seltenheit. Also ich kenne das jetzt nicht in der Ausprägung, so habe ich es nicht erlebt, aber ich kenne das auch. Ich werde krank und kriege sofort ein schlechtes Gewissen und denke, ich muss doch funktionieren. Ich muss, ich muss, ich muss. Und habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich krank bin zum Beispiel. Und das hat dann verschiedene Gründe. Dieser Drang, ich muss doch was vorwärts bringen. Der Drang, loyal zu sein zu anderen Menschen, die gerade arbeiten. Also ganz viel, was, und auch Loyalitätskonflikte in meiner Familie, ein Riesending. Auch eher, glaube ich, mütterlicherseits viel. Also ich glaube, es gibt ja so verschiedene Ursachen, die dazu führen, dass wir transgenerationales Trauma weiterführen. Ich würde sagen, dass das natürlich einmal das durch das, wie wir unsere Eltern erleben im Alltag, in der Erziehung, in dem, wie sie uns Beziehungen vorleben, wie sie selbst mit ihren Emotionen, Ängsten und so weiter umgehen, ihre Muster, das prägt uns auf der einen Seite. Das heißt, wir erleben das als Kind und übernehmen das, adaptieren das. Das ist, glaube ich, die eine Möglichkeit. Ich glaube, eine andere Möglichkeit, die häufig auch ein Thema ist, ist Loyalität und Zugehörigkeit. Das heißt, starke Bände in der Familie, weil wenn ich etwas anders mache, bin ich dann noch loyal meiner Familie gegenüber? Und das hört sich jetzt so rational erstmal ein bisschen blöd an, weil ich denke doch nicht drüber nach. Bin ich loyal, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Muster verfolge, was mir schadet oder nicht schadet? Sondern das passiert ja auf einer sehr unbewussten Ebene. Das heißt, ich gefährde Loyalität. Und das ist ja auch nicht selten. Ich kriege es auch immer wieder von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf den Seminaren, beim Epigenetik-Coach und so weiter, kriege ich das immer wieder, Trauma ja auch, kriegen wir es ja immer wieder mit. Das heißt, ich verändere was. Und auf einmal kriege ich Probleme im Familiensystem. Ja, also nicht alle Familiensysteme reagieren damit auf mit Stolz oder sagen, schön, dass du dich entwickelst, sondern viele fangen ja an, dann Angst zu bekommen. Es könnte was an die Oberfläche kommen. Sie selbst werden gefährdet mit ihren Mustern. Da könnte was sozusagen, da könnte eine Wahrheit auf den Tisch kommen. Und dann wird gegen Menschen gearbeitet, die möglicherweise versuchen, da etwas aufzudecken und was anders zu machen. Das heißt, man erlebt dann sozusagen auch noch die Angst des Zugehörigkeitsverlusts innerhalb des Familiensystems. Also das sind sozusagen starke Bände, auch was diese Loyalität und Verbindung zum Familiensystem angeht und darüber auch verbunden zu bleiben, indem ich alte Muster fortsetze.
Ein Freund von mir hat dieses Muster mal als Crab-Syndrom beschrieben. Und zwar gibt es wohl eine Krabbenart, wenn du die in so ein Bassin sperrst und dann will eine Krabbe rausklettern, weil sie meint, ja, drumherum ist ja auch schön, ziehen die anderen Krabben diese wieder zurück. Und ich glaube, dass das das ist nicht zu unterschätzen, diese Wirkung. Wenn du sozusagen aus den Gewohnheiten, aus den Mustern, aus den aus den Traditionen, wenn du da ausbrichst, du stellst da das System, aus dem du kommst, erstmal in Frage. Und in der Regel sind diese Systeme darauf ausgerichtet, sich in ihren Gewohnheiten zu erhalten. Die reproduzieren sich selber. Und in dem Augenblick, wo einer was durchbricht oder eine und das anders machen will, kriegt sie bekommt eigentlich in der Regel Widerstand. Und aus meiner Sicht gibt es so drei Ebenen, auf denen transgenerationales Trauma weitergegeben wird. Das ist einmal diese gesellschaftliche Ebene. Also was sind Werte, Normen, Regeln, die sozusagen für alle gelten. Die zweite Ebene ist tatsächlich das Familiensystem. Was sind da die Regeln und Normen? Was sind so die Vermächtnisse, die von einer Generation zur anderen weitergegeben werden? Und bei Familiensystemen ist natürlich so, dass Zugehörigkeit als Baby das Überleben sichert. Weil kein kleines Kind kann alleine überleben. Und das ist natürlich in uns gespeichert. Also diese Erfahrung, wenn ich dazugehöre, versorgen die mich und so weiter. Und diese Erfahrung bleibt ja in uns gespeichert. Und die Angst, Zugehörigkeit zu verlieren, das ist eine Überlebensangst. Also deswegen sind, glaube ich, Familiensysteme auch so wirkmächtig. Und diese dritte Ebene ist natürlich auf der Ebene unserer eigenen Körperlichkeit und Biologie, dass diese transgenerationale Trauma sind Stresserfahrungen. Und das wissen wir ja, und du am besten, Stresserfahrungen verändern tatsächlich die Epigenetik. Und diese Veränderung wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben.
Genau, das ist so diese biologische Ebene, die noch reinkommt, die ja so sehr intensiv beforscht wird, aber sehr lang unklar war und jetzt so erste Forschungsergebnisse da auch zeigen, dass wir da auch auf einer Ebene, die sagen, über unseren Genen liegt, die unsere Gene reguliert, da auch was an nächste Generationen, gerade bei sehr intensiven Traumata wurde das beforscht und gesehen im Ergebnis, weitergeben, was sich dann in Gefühlslagen, Stresssensibilität, fehlende Stressresilienz zum Beispiel auswirken kann. Ich kann da direkt mal eine Studie nennen, die ich sehr, die sehr klar gezeigt hat, wie intensiv das sein kann. Das war die Holocaust Survivor Studie. Die hat sich sozusagen mit den Juden, die traumatischen Gräueltaten des KZs überlebt haben, und deren Kinder, die in Sicherheit und Wohlstand, vergleichsweise Sicherheit und Wohlstand aufgewachsen sind, die diese Gräueltaten und diese Traumata nicht erfahren haben. Oder, also es war auch nicht so, dass die in dem Moment schwanger waren, sozusagen die Mütter mit den Kindern oder eben genau die Generation davor. Und dann haben die untersuchen, haben gesehen, dass es an einem Stressgen epigenetische Veränderungen durch diese traumatischen Erfahrungen bei den Betroffenen gab. Und das wurde auch in Zusammenhang gebracht mit praktisch dem Thema Dysregulation im Stresssystem, Nervensystem, Ängste, psychische Erkrankungen. Und dann hat man die nächste Generation untersucht, also die Kinder, die dann meist in Israel sicher aufgewachsen sind und Wohlstand dann schon auch erlebt haben. Und die hatten dann auch epigenetische DNA-Methylierungsmuster auf diesem Stress gehen, wo man eben dann auch darauf geschlossen hat, wow, da hat wirklich einen durch diese stark traumatischen Erfahrungen der KZs, hat da wirklich eine biologische Weitergabe an die nächste Generation stattgefunden, wo man davon ausgeht, das alles natürlich noch so vage in der Forschung, man sieht es im Ergebnis, aber man geht davon aus, dass dadurch auch zum Beispiel die Generation größere Probleme in der Stressregulation hat. Das heißt, wir haben hier wirklich nicht nur das, was beobachte ich, was erfahre ich, wo reinszenieren meine Eltern natürlich ein Trauma, sondern ich habe wirklich auch diese biologische Weitergabe von Trauma auf dieser Ebene, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Und das gibt es einmal sozusagen auf dieser transgenerationalen Ebene und dann untersucht die Epigenetik ja auch intensiv, was passiert schon im Mutterleib, wenn das Kind sozusagen im Mutterleib heranwächst. Und auch da gibt es Studien, die zeigen, wenn zum Beispiel durch die Beziehung der Eltern die Mutter sehr gestresst ist, diese Stresshormone gelangen auch ins Blut des Kindes, die sind ja verbunden miteinander und führt dazu, hat eine Studie gezeigt, dass die Vorläuferzellen des Hippocampus, sozusagen epigenetische Veränderungen aufwiesen, die später dazu geführt haben, wenn das Kind auf die Welt kam und dann selbst im Erwachsenenalter, das Kind nicht mehr so stressresilient war. Das heißt, durch vermehrten Stress in der Schwangerschaft hat es dazu geführt, dass die später die erwachsenen Menschen dann ja, einen schwierigeren Umgang mit dem Thema Stress hatten, ja, und stärker auf Stress reagiert haben. Das heißt, da haben wir wirklich auf der biologischen Ebene mehr und mehr Forschungsergebnisse, die auch zeigen, das ist Tatsache. Ja.
Die Bessel van der Kolk, der ist ja in der Harvard University oder Harvard Medical School. Und der dieses Buch The Body Keeps the Score oder im Deutschen ist, glaube ich, Verkörperter Schrecken geschrieben. Und da beschreibt er dir so die Geschichte der Traumaforschung und auch bis hin zu, dass wir heute nachweisen können, dass tatsächlich sowohl bei den Samenzellen der Männer als auch bei den Eizellen der Frau epigenetische Veränderungen durch traumatische Erfahrungen stattfinden und diese dann weitergegeben werden. Oder um es nochmal zu ergänzen, die Isabelle Mansoui an der ETH in Zürich, die an Mäusen forscht, und die, glaube ich, bis in die fünfte Generation oder sechste schon nachweisen kann, wie Stresserfahrungen bei Mäusen und beispielsweise, dass die Kinder von der Mäusemutter für ein paar Stunden getrennt werden, kommen in einen anderen Bereich. Und allein diese Stresserfahrung reicht schon aus, dass diese Mäuse dann ein anderes Verhalten zeigen, zum Beispiel eine erhöhte Risikobereitschaft, also die machen Sachen, wo sie ihr eigenes Leben gefährden, abstürzen und. Und das auch über die Generation weiter vererben. Und auch diese eingeschränkte Stressregulation, die sie dann haben, die sie weiter vererben. Das Interessante ist, wenn die nachfolgenden Generationen dann andere Erfahrungen machen, also nicht dieses Getrenntsein erleben, genug Platz haben zum Spielen, genug Essen haben, dass sich dann das auch wieder sozusagen zurückbilden kann. Also dass diese Veränderungen in der Epigenetik reversibel sind. Und das ist so eine der spannenden Erkenntnisse. Transgenerationales Trauma muss kein dauerhaftes Schicksal sein, sondern wenn sich eine Generation dazu entschließt, was anderes zu machen, kann sich auch transgenerationales Trauma wieder verändern.
Das fand ich auch so eindrucksvoll an einer ihrer Studien. Weil tatsächlich ist ja so, dass Mäuse uns über 90% genetisch identisch sind, ja, auch wenn wir natürlich komplett anders ausgeprägt sind. Aber man auch nicht eins zu eins natürlich alles vergleichen kann, aber natürlich schon Tendenzen hat, dass man zumindest Erklärungsansätze daraus ableiten kann. Und das, was du ja gerade angesprochen hast, das war auch eine Studie, die hat praktisch gesehen, dass wenn traumatisierte Väter, dessen Sperma genommen wurde, in die Mütter eingesetzt wurde, dann die Kinder zur Welt kamen, die Kinder die Väter nie erlebt haben, das ist ja der wichtige Faktor der transgenerationalen biologischen Weitergabe, und die Väter hatten sozusagen am Vasopressin-Gen, das war zu stark ablesbar durch dieses Trauma und es führt zu Aggressivität, hohe Ängstlichkeit, Suchtverhalten, all das, was man bei Menschen beobachtet mit Trauma sozusagen. Und das war dann eben, fand ich so eindrucksvoll, dass dann sozusagen die Kinder auch mit diesem Problem auf die Welt kamen, dass Vasopressin zu stark ablesbar war und zu viel im Kreislauf. Aber dann durch ein sehr vertrautes, sehr vertraute, nähespendende Umfeld, also ein heilendes Umfeld für die Mäuse, diese Regulierung wieder rückgängig oder sag ich mal eine positive Regulierung, sich das Ganze wieder eingeschwungen hat und dann die Mäuse wieder ein normales Leben führen konnten. Und das ist das, was du beschrieben hast, wo ich sage so, ja, da können wir sozusagen generational was unterbrechen, ja, wenn wir das so übertragen.
Und ich schlage nochmal so die Brücke nach Afrika mit den Genoziden in Burundi oder in Ruanda, weil ich in diesen Zusammenhängen auch arbeite und das kenne. Da sind ja Hunderttausende von Männern umgekommen, die vorher Väter waren und dann im Krieg gestorben sind. Und in diesen Regionen wachsen ungefähr die Hälfte, jetzt nehme ich mal die Jungs, ohne ihre biologischen Väter auf. Die lernen die nie kennen. Aber die kriegen genau sozusagen diese Gewalterfahrung. Das kriegen sie übermittelt. Und in ihrem eigenen Nervensystem die haben eine geringe Stressresilienz, die haben eine verminderte Lernfähigkeit. deren soziale Fähigkeiten sind eingeschränkt und was die einfach brauchen, sind sichere Bindungserfahrungen. Und das Interessante ist, dass sozusagen die Regierung sagt, naja, Bürgerkrieg ist halt zu Ende und wir sind jetzt auf dem Weg von Wirtschaftswachstum und konzentrieren uns darauf, dass wir materiellen Wohlstand erarbeiten und die seelischen Flurschäden, die das hinterlassen hat, für die nächsten Generationen werden nicht gesehen und es wird auch keine adäquate Hilfestellung geleistet. Und diese Generation ist jetzt, und ich erlebe die teilweise dann, wie schwer die sich tun, im Leben ihren Platz zu finden, wie schwer die sich tun, eine Sinnhaftigkeit zu finden und wie schwer die sich tun, stabile Beziehungen einzugehen. Oder um das mal so platt zu sagen, immer mehr junge Frauen, die Schulbildung haben, auch zur Universität gehen, sagen, flapsig ausgedrückt, mit so kaputten Männern will ich keine Familie gründen.
Ja, und das hat ja, also wie du es ansprichst, das hat politische Dimensionen. Deshalb finde ich auch so wichtig, dieses Bewusstsein über transgenerationales Trauma. Natürlich brauchen die Gesellschaften, die Länder, die Nationen auch ein Bewusstsein darüber, wie hat denn unsere Geschichte und die Generationen davor möglicherweise Spuren in den jetzigen Generationen hinterlassen, wie wirkt es und wie gehen wir damit um? Das fehlt komplett, also zu 100%. Und dieses Verständnis ist wichtig, um auch Politik gut machen zu können. Also zum Beispiel, ich meine, so ein Beispiel ist ja häufig auch in, du hast jetzt von Afrika gesprochen, vor einigen hundert Jahren sind ja viele Afrikaner und Afrikanerinnen nach USA geschifft worden als Sklaven und haben dort auf Baumwollplantagen gearbeitet, wurden heftigst misshandelt, körperlich, psychisch, auf allen Ebenen. Ihm wurden die Kinder entrissen, das heißt, Kinder wurden verkauft, also waren im Prinzip eine Ware, die gedient hat. Und dann beobachtet man heute, dann hat man heute ja in den USA die MAGA-Bewegung, also viel auch diese rechte Strömung, die sagt, so Thesen aufstellt wie, naja, jetzt ist doch alles möglich. Ja, und dann holen sie irgendwie vereinzelt farbige Menschen, die dann sagen, ja, ich habe es geschafft, ich stehe jetzt ganz hier oben, es ist doch alles möglich. Und das ist so eine Leugnung davon, wie prägend die Geschichte auch heute noch auf die zum Beispiel afroamerikanischen Familien ist und wie das weiterwirkt und die möglicherweise auch beeinflusst dahingehend, dass es eben nicht fair und ausgeglichen ist. Und das ist zwar jetzt auch zum gewissen Grad Interpretation, ich habe keine direkte Studie dazu gefunden, aber es ist auch sowas, was ich öfter auch gelesen habe, dass natürlich diese traumatische Erfahrungen, die erlebt haben, die hatten ja immer Angst davor, ihnen werden die Kinder entrissen. Die hatten Angst davor, ihre Kinder werden verkauft, werden weitergegeben auf den Plantagen, wenn sie sozusagen sich gut entwickelt haben, dann gab es einfach ein großes Risiko. Das heißt, allein schon in die afroamerikanischen Familien haben eine andere Tendenz, ihre Kinder zu erziehen, mit sehr, sehr viel Disziplin möglicherweise. Also ich würde es nicht kollektiv rüberstülpen, aber sind Beobachtungen mit sehr, sehr viel Disziplin, manchmal auch emotionaler Härte, weil da noch diese Angst steckt und das korreliert natürlich immer noch mit dem verdeckten Rassismus, der in den USA ist. Das heißt nicht nur Geschichte, sondern es ist auch das, wie sie darauf reagieren, dass möglicherweise Polizeigewalt stärker gegen farbige Bevölkerung ist. Das heißt, wenn die müssen natürlich ihre Kinder mit dieser Angst erziehen. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine Veränderung. Aber dass es da Prägungen gibt durch dieses transgenerationale Trauma, was es den wiederum den Kindern auch wieder schwerer macht, wirklich in diesem System zu bestehen. Das wirkt bis heute und das wird halt nicht thematisiert und dann wird nur auf die Gegenwart geguckt und gesagt, ja, wir sind ja jetzt einigermaßen frei, der latente Rassismus, der ja immer noch da ist, wird einfach weggeschoben und die Vergangenheit ist kein Thema mehr. Und das zeigt, so kannst du keine Politik machen, ja, das zeigt dann sozusagen, wie wichtig eigentlich dieses Verständnis für die Prägungen auch von transgenerationalen Trauma ist, auch an diesem Beispiel, wie man heutzutage Politik auch dann ausrichten müsste.
Nachhaltige Sozial- und Gesundheitspolitik ohne Traumakompetenz ist, glaube ich, schwierig zu realisieren. Und ich sage nochmal ein deutsches Beispiel, was ich selber miterlebt habe, weil ich beteiligt war. In den Jahren der Wiedervereinigung 1989, 1990 haben westdeutsche Unternehmen viele ostdeutsche Unternehmen übernommen. Und dann hat sich herausgestellt, nach 2-3 Jahren, dass sie nicht wirtschaftlich zu führen waren, und dann wurden diese Betriebe geschlossen. Und ich erinnere mich selber noch an eine Betriebsversammlung, wo ich den Mitarbeitern verkünden musste, der Betrieb wird geschlossen. Und das war so eine Generation, die war so zwischen 45 und 55 Jahre alt. Und die sind dann in die Arbeitslosigkeit gegangen, zwar abgefedert durch Sozialpläne und Arbeitslosengeld, aber die haben keine adäquate Beschäftigung mehr gefunden. Das heißt, die Kinder dieser Väter und Mütter haben Eltern erlebt, die auf einmal so die ihre Arbeit verloren hatten, die ihre Identität verloren hatten, die ihren Stolz verloren hatten. Die haben schwache und verlorene Eltern erlebt, die sich nicht mehr wiederholt haben, nicht mehr erholt haben davon und auch keine angemessenen neuen Arbeiten mehr gefunden haben in vielen Fällen. Und ich glaube, dass das sozusagen dieser sogenannte Rechtsradikalismus in den ostdeutschen Bundesländern viel damit zu tun hat, weil diese Kinder Eltern erlebt haben, die von diesem Wirtschaftssystem verraten wurden. Und das auf den Staat auch übertragen haben. Ich weiß das selber aus eigener Erfahrung. Viele in den ostdeutschen Bundesländern haben sich vom Staat im Stich gelassen gefühlt. Und dass diese Kinder einen solchen Staat, der sie damals im Stich gelassen hat und wo sie erlebt haben, was für Folgendes für ihre Eltern gehabt haben, dass die sich nicht mehr damit identifizieren oder einen anderen Staat wollen, ist für mich nur verständlich. Und eigentlich gelte es, sehr viel mehr Augenmerk nochmal darauf zu richten, was waren die transgenerationalen Traumafolgen der Wiedervereinigung und wie hat sich das ausgewirkt und was müssten wir daraus für heute lernen, um zu sehen, dass Rechtsradikalismus sozusagen nicht nur ein politisches Phänomen ist, sondern wie viel das eigentlich mit Trauma und Vorerfahrungen zu tun hat, die ihre Eltern gemacht haben.
Genau, ich sehe da so beide Seiten. Ich sehe dieses Trauma, dieses Transgenerationale, was meiner Meinung nach den Boden bereitet, dass sowas schneller und deutlich effizienter vonstatten gehen kann, dass zum Beispiel Menschen sich mehr radikalisieren. Und dann sehe ich aber gleichzeitig auch die Verantwortung, aber da will ich gar nicht so tief reingehen, weil das ist heute nicht unser Thema, sehe ich natürlich schon auch in der Politik, wie sie in der Gegenwart gestaltet wird. Das heißt, wenn eine Gesellschaft sich verraten fühlt, wenn viel Korruption herrscht, wenn Waffen sonst wohin exportiert würden, wenn Doppelmoral in der Politik herrscht, was sozusagen gewisse Dinge angeht, geopolitisch oder auch anders, wo Menschen sich verarscht fühlen, glaube ich. Und dann kommt das zusammen mit so einem transgenerationalen Trauma, also die Gegenwart, die Vergangenheit wirkt zusammen und dann gibt es eine Radikalisierung beispielsweise. Das heißt, da glaube ich, berühren sich auch zwei Pole.
Ja, und gleichzeitig denke ich erst, wir unterschätzen die Auswirkung, wenn viele Familien die gleiche Erfahrung machen, nämlich dass ihnen ihre wirtschaftliche Existenzgrundlage beraubt wird und dass sie sich sozusagen übernommen fühlen. Und ich habe gerade letzte Woche nochmal mit Bekannten gesprochen, die aus den ostdeutschen Bundesländern kamen und die gesagt haben, wir wollten nicht beitreten. Er sagt, ihr habt uns damals übernommen. Eigentlich war unsere Idee, ein Land, zwei Systeme und dass wir voneinander lernen. Und das, was ihr mit uns getan habt, ihr habt uns einfach euer System übergestülpt. Und ihr habt das viel zu schnell gemacht und ihr wolltet nicht wirklich hinschauen, was bei uns vielleicht gut läuft. Also ein Beispiel ist, wir hatten flächendeckend Kindertagesstätten. Die Erwerbsarbeit der Frauen, die Frauenerwerbsquote war viel höher als bei euch und. Und ich kann dem nur zustimmen und das haben eben Familien massenhaft erlebt. Und was macht es mit dir, wenn du in der Familie erlebst, du bist eigentlich nicht wichtig, eigentlich war alles falsch sozusagen, was du da veranstaltet hast und wie wirkt es auf die Kinder, die das erleben, weil die Eltern unterhalten sich doch zu Hause.
Ja. Das heißt, wir haben ja einmal sozusagen transgenerationales Trauma, was sozusagen viel mit dem Kollektiven einhergeht, wie Weltkriege. Das heißt, das ist sozusagen auch eine transgenerationale kollektive Weitergabe. Und wir haben schon auch so ein bisschen das individuelle Transgenerationale, was im Familiensystem ist. Zum Beispiel ist ja auch spannend, nochmal zu beobachten, wenn zum Beispiel Suizid ein Thema im Familiensystem ist oder gewisse Erkrankungen, wie sich das wiederholt.
Herz-Kreislauf-Erkrankung beispielsweise.
Genau, also es kommt wieder und wieder vor. Meiner Familie sehr viel Krebs. Das heißt, auch auf dieser individuellen familiären Ebene gibt es dieses Trauma. Und jetzt glaube ich, ist auch wichtig, weil wir haben ja vielleicht auch Menschen, die uns zuhören, die selber im Coaching-Bereich tätig sind, die therapeutisch tätig sind, Menschen, die es einfach für sich, und davon gehe ich jetzt mal aus, die Menschen, die uns zuhören, dass sie selber sich auch sehr viel damit beschäftigen, auf einer persönlichen Ebene, was hat Trauma mit mir gemacht, dass es da Unterschiede gibt, wie ich mit Trauma arbeite, weil und diese transgenerationale Ebene ist so wichtig zu verstehen und auch zu adressieren, und damit auch in einem gewissen Grad arbeiten zu können, weil wie häufig passiert ist, dass Menschen zum Beispiel in ein Coaching kommen oder in die Therapie, wenn wir im Traumabereich sind, ist es eher Therapie, und haben ein Thema, was möglicherweise transgenerational ist, und man doktort ewig auf dieser biologischen Ebene rum, und da gibt es einen großen Unterschied. Individuelles Trauma möchte ich integrieren, ja, möchte ich sozusagen mit den Anteilen auch wieder zu mir nehmen und dann eine Verarbeitung des Schmerzes durch eine Verarbeitung des Schmerzes gehen, aber transgenerationales Trauma möchte ich ja jetzt nicht zwangsläufig integrieren und in mir aufnehmen, in dem Sinne, wie man es vielleicht beim Individuellen macht. Das heißt, da gibt es ja auch nochmal einen anderen Umgang sozusagen in der Arbeit mit Menschen.
Also flapsig ausgedrückt, transgenerationales Trauma hast du einfach, ob du es willst oder nicht. Das ist die einzige Frage ist, ob du es erkennst. Ob du dir das bewusst machen willst. Wir haben einfach in unserer westlichen Medizin und auch Therapiegeschichte steht das Individuum im Vordergrund. Das hat gesellschaftliche Gründe mit der Aufklärung und so weiter. Sozusagen dieser Individualismus, und wir haben auch Gesundheit und Therapie sozusagen als Individualproblem verstanden. Und so haben sich auch die therapeutischen Richtungen und Methoden entwickelt. Konzentriert aufs Individuum und Entwicklungsarbeit mit der Einzelperson. Was wir erst vergessen haben, war, dass wir sind einfach nicht nur Einzelpersonen, wir sind Gemeinschaftswesen. Und du bist Teil einer Familie, egal ob du das willst oder nicht. Und dann ist erst sozusagen in der Familientherapie, das war ja sozusagen das erste System, was man entdeckt hat, wo man sagt, das ist vielleicht ganz clever, wenn wir individuelle Symptome haben, dass wir das Familiensystem mit dazu nehmen, weil vielleicht sind ja die Symptome nur eine Reaktion auf die Dynamiken im Familiensystem und vielleicht gar nicht so sehr ein persönliches Problem, sondern vielleicht sind die Symptome einfach eine Form von Bewältigungsstrategie oder eine Form von Anpassungsstrategie von Widerstand, was die Leute äußern. Und dann fängt es an, und ich gehe heute einen Schritt weiter, dass ich sage, wir sind sowohl kollektive und soziale als auch individuelle Wesen, und du kannst diese Ebenen überhaupt nicht voneinander trennen, weil das ist ja das, wo wir uns unterhalten haben. In dem Augenblick, wo du Familiengeschichte hast, die Familie lebt ja nicht im luftleeren Raum, sondern die lebt ja immer in einer Kultur, in einem Dorf, in einem Land. Und in dem passiert ja was. Und das wirkt ja sozusagen auf die Familien ein. Und das wirkt sozusagen durch die Familien hindurch. Das manifestiert sich in uns. Und gleichzeitig wirken wir wieder zurück ins Familiensystem und auch in diese kollektiven Systeme, die uns umgeben. Das heißt, diese Trennung zwischen einer individuellen, einer transgenerationalen und kollektiven Ebene ist aus meiner Sicht A, falsch und B, hinderlich für Traumaheilung. Du musst, wenn du nachhaltig was verändern willst und wenn es sich nicht in jeder Generation wiederholen soll, auf allen drei Ebenen gleichzeitig arbeiten und die ins Auge fassen. Und dann kannst du aussuchen, sozusagen, auf welche Ebene du dich konzentrierst im ersten Abend, aber du kannst die nicht, du musst die zusammen denken, zusammen sehen und auch zusammen adressieren.
Ich meine, das ist ja das, du erlebst es ja, wenn auf einmal ein Thema in deinem Leben da ist, wo du merkst, ich habe hier einen Leidensdruck, ich habe, so ging es mir zumindest, ja, es kam eine Angst rein, wie die Existenzangst. Und dann beginnt man sich damit zu beschäftigen und dann kristallisiert sich ja sehr schnell raus. Da hat es eine kollektive Komponente, transgenerationale, biografische, möglicherweise, ja. Also bei mir hätte ich, glaube ich, alle drei so einen Haken hintersetzen können. Es gab halt eine, die besonders stark vielleicht gewirkt hat. Und sobald das reinkommt, dann macht es Sinn, sich eben damit dann zu beschäftigen. Was mir geholfen hat, war, mich einmal auseinanderzusetzen mit meinem Stammbaum. Also wirklich, ich habe mit meinem Vater zusammengesetzt, wir haben den Ahnenbaum angeguckt, wir haben geschaut, was haben die Generationen erlebt. Er hat mir von sich erzählt, wie war sein Verhältnis mit seinem Vater. Also soweit, wie er es auch noch rekonstruieren konnte, in die Vergangenheit zurück, haben wir gesprochen. Das hat schon ganz viel gemacht, diese Auseinandersetzung sozusagen mit meinem Vater. Meine Mutter erzählt mir auch mal viel, sozusagen, wenn wir drüber sprechen, über die vorangegangene Generation, wie hat sie ihr Vater geprägt, ihre Mutter, was ist da so passiert, wo ich merke, das hilft mir schon mal, dieser bewusste Umgang, wie du hast so schön gesagt, hast gesagt, das haben wir einfach. Seitdem ich darüber weiß, dass Existenzängste bei mir auch viel transgenerational bedingt sind, heißt das nicht, dass die weg sind. Sie kommen und ich kann es aber besser einordnen und ich finde einen bewussteren Umgang damit. Das heißt, sie beeinflussen mein Handeln nicht mehr unbewusst so stark. Und was tatsächlich mir schon auch geholfen hat, es gibt ja einmal Trauma, Schmerz, Wut, generationsübergreifend. Das heißt, auch dorthin zu schauen, also zu schauen, wo ist eine Wut, wo ist ein Schmerz, wo ist eine Verletzung, ja, wo gab es Übergriffe. Und dann gab es noch eine andere Komponente, die habe ich lange ausgelassen. Das war auch so, ich habe dann lange was gehabt, ich will es anders machen. Ich mach's anders wie mein Vater, ich mach's anders wie meine Mutter. Und das ging auch so ein bisschen einher, mich davon abzuschneiden, von meiner Herkunft. Und so dieses Verständnis, wenn ich anfange, sozusagen beispielsweise vorangegangene Generationen abzulehnen, lehne ich mich selbst ab, weil ich stamme von ihnen. Und das war für mich nochmal ein ganz großer Schritt, auch zu sagen, neben dem Schmerz und der Aufarbeitung des Ganzen, mich auch sozusagen dieser liebevollen Komponente zu widmen, dieser Dankbarkeit, dieses ja, und da gibt's auch ganz viele tolle Seiten. Und da hatte ich hatte das tatsächlich, wo es mir das erste Mal so bewusst wurde, war, da war ich auf einem Seminar zum Thema Tod. Und da hatte man nochmal die Möglichkeit, sozusagen eine Seele zu rufen in so einem Ritual, war natürlich auch sehr spirituell, aber es hat unglaublich gewirkt. Und da hatte ich eben meinen Großvater väterlicherseits gerufen und das war wirklich so das Gefühl, da kommt nochmal so diese Seele ganz rein, voller Liebe. Und ich weiß, ich habe Tränen geheult in dem Ritual, weil mir dann nochmal so bewusst geworden ist, ja, da ist unglaublich viel Liebe und er konnte damals nicht anders und es entbindet ihn nicht von seiner Verantwortung, sozusagen mit dem, was er an Scheiße gemacht hat. Aber da gibt es eine Komponente, wo auf dieser Seelenebene auch eine Liebe da ist und auch er sein Bestes gegeben hat mit dem, was er damals hatte. Und das zu sehen, diese Komponente, war für mich nochmal wichtig, auch was zum Beispiel mein Vater angeht, zu sehen, da ist viel Dankbarkeit, da ist auch viel Liebe und da ist viel von ihm in mir. Und das sozusagen nochmal aus so einer neuen Brille zu sehen, ohne es als Mechanismus zu nutzen, um den Schmerz und die Wut und das, was es sonst noch gibt, nicht anzuschauen, das ist völlig klar. Aber, weil das erlebe ich zum Beispiel, ich habe es an mir erlebt, ich erlebe es viel im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, diese strenge Ablehnung sozusagen von der vorangegangenen Generation, vorangegangenen Generationen. Und auch dann ist es für mich sozusagen schwierig, in die Heilung zu kommen.
Das ist, genau, also auf der einen Seite ist es ja so diese, ich bleib den Mustern treu und setz sie fort. Und die andere Variante ist ja, ich lehne sie ab und breche den Kontakt ab. Und einer meiner Lehrer, der hat den schönen Spruch immer verwandt, wenn es um solche Phänomene ging, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, ist halt auch nicht geritten. Und auch wenn wir Kontakt abbrechen und das sind nun mal unsere Wurzeln, ob es uns gefällt oder nicht. Und ihr erlebt es ja oft auch in meiner therapeutischen Praxis, dieses, nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern, weil das, was ich erlebt habe, ist so furchtbar. Ja, das stimmt. Aber es ist nicht die Lösung, sondern den Kontakt abzubrechen, weil die Gefahr, diese Muster dann zu wiederholen, nur in anderer Verkleidung, ist erheblich. Die nur, wenn ich meine Herkunft akzeptiere und auch integriere, egal was alles schiefgelaufen ist, kann ich sie wirklich bestimmen und beeinflussen und was Neues daraus machen. Also ich sage es mal konkret am Beispiel mit meinem Vater, sehr patriarchalisch bestimmt und so weiter. Und ich dachte so, bloß nicht so werden wie mein Vater im Umgang mit Frauen, ich mache es ganz anders. Habe ich immer länger besucht, unterhalten, dachte, fuck, ich glaube, ich bin wie er. Habe ich auf dem Rückflug total betrunken, weil der Schock so groß war. So, und was ich dann aber gemacht habe, war, ich habe dann angefangen, wirklich meine eigenen Muster zu reflektieren. Wo bin ich meinem Vater ähnlicher, als mir lieb ist? Das war herausfordernd. Weil ich dachte, da gab es so eine Seite, wo ich dachte, ich bin besser als er. Und diesen Zahn musste ich mir so ziehen lassen. Aber was ich daraus gelernt habe, war, ja, wie kann ich lernen, anders zu kommunizieren, anders umzugehen? Wie kann ich wirklich empathisch werden und wie kann ich klar bleiben und auch entschieden, ohne dominant zu sein, ohne meine Partnerin in eine bestimmte Richtung drängen zu wollen. Und das, ich glaube, heute bin ich, ich habe immer noch viele Seiten von meinem Vater, aber ich glaube, dass ich sie auf eine erlöste Form lebe und nicht in dieser konditionierten Form, wie er es tat und wie ich es am Anfang von ihm übernommen habe.
Okay, so ein erster Schritt, um sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen, ist erstmal, ja, sich mit den vorangegangenen Generationen und solange die vorangegangene Generation wie Vater, Mutter noch lebt, ist natürlich ein Vorteil, diese Möglichkeit noch zu nutzen, um mal zu recherchieren, zu fragen, in Verbindung zu gehen und zu schauen, so, was hast du erlebt, was haben deine Eltern, deine Großeltern erlebt und mal so zu gucken, was beeinflusst mich heute und wo erkenne ich mich wieder. Ich glaube, dieser Schritt könnte vielleicht so ein erster sein mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Also das kann auch viel aktivieren, das müssen wir, glaube ich, auch dazu sagen, dass auch die Auseinandersetzung damit auch viel an die Oberfläche holen kann. Und dann ist es auch wichtig, sich bewusst zu machen, vielleicht brauche ich jemanden, der mich dabei unterstützt. Aber ich glaube, das wäre mal so ein erster Schritt.
Ja, und eben, wir Deutschen sind ja mal so ein bisschen so ängstlich. Und ich finde, so, man kann Traumasensibilität auch übertreiben. Ich erlebe das einfach, wenn ich unterwegs bin, auch in Asien oder so, da habe ich sehr viel mit Flüchtlingsfamilien zu tun. Beispielsweise in Australien sind 51% der Bevölkerung sind keine Australier, sondern kamen aus anderen Ländern dahin. Und ich starte meine Workshops, die transgenerationalen Trauma-Workshops, immer mit der Frage, was weißt du denn von deinen Eltern und Großeltern? Und allein, wenn die anfangen, sich damit zu beschäftigen, die kriegen dann mal so eine halbe Stunde für sich alleine und dann können die sich in ihren Gruppen austauschen. Und das ist oft so erhellend für die, dass sie sagen, wow, ich habe mich an so viele Sachen erinnert. Und was da passiert ist, da entsteht wieder Verbindung. Ja, und das stimmt. Und dann kommen auch die unangenehmen Erinnerungen hoch, die man vielleicht hat, so wegzudrücken. Aber ich habe erlebt, in der Summe erlebe ich immer eine heilende Wirkung. Und eine dieser schönen Fragen, die ich dann am Ende stelle, ist, mal angenommen, deine Eltern hätten alle Ressourcen gehabt. So alles, was sie gebraucht haben, was hätte denn im besten Fall aus ihnen werden können? Was hast du da für ein Bild davon? Und das ist dann oft sehr berührend und schön zu sehen, wenn sie ihre Eltern beschreiben, was aus ihnen hätte werden können, wenn sie denn gute Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gehabt hätten.
Ich finde, das ist schön. Das kann nämlich auch ein Verständnis und auch Mitgefühl erzeugen, weil bei allem Tätertum und Schmerz und was da so drin steckt, auch transgenerational, gab es Umstände, die können wir uns gar nicht vorstellen, wenn man die Kriege nimmt und so weiter, mit denen sie umgehen mussten, und dort auch nicht zu schnell ins Verurteilen zu gehen, sondern auch so vielleicht auch, auch ein Verständnis da sein zu lassen für gewisse Dinge. Ja. Auch das kann, glaube ich, ein heilender Prozess sein.
Ich glaube auch, was sagen wir als Kinder- oder Enkelgeneration oft vergessen ist, unsere Großeltern, Urgroßeltern, die mussten überleben. Das war sozusagen die Frage. Da ging es nicht darum, um Selbstverwirklichung und Talente entdecken, fördern und leben können. Überleben war die Frage. Und nur weil sie überlebt haben, gibt es uns heute. Und allein das ist Grund zur Dankbarkeit.
Großes Thema. Ich finde, ein sehr bewegendes Thema. Mich berührt es auch immer wieder, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen was bewegen damit.
Ja, danke. Und wird sicherlich Fortsetzung geben. Danke, Timo.